ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Der militärische Stand der Dinge im Ukraine-Krieg, militärische und militärpolitische Hintergründe dazu, das sind die Schwerpunkte in diesem Podcast und den bestreiten wir auch heute wieder mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin.
Tage, Deisinger. Tag nach Leipzig, glaube ich, sind Sie.
Genau, wir. Meist,
wie
eigentlich
immer.
Wie immer. Ne?
Mhm.
Ja. Die Schwerpunkte für heute, kurz und knapp, die aktuelle Lage, Zelenskys Siegesplan, das Interview von NATO-Befehlshaber Cavoli und Bundeswehrgeneralinspekteur Breuer, das sie dem Spiegel gegeben haben, das Marinehauptquartier, das in Rostock eingeweiht wurde und das Aktivitäten der NATO in der Ostsee koordinieren soll. Und wir beantworten auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit für diese Folge, Mittwoch, 23. Oktober 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, vor der aktuellen Lage mal noch ein bisschen schwere Kost aus den Mails, die uns erreicht haben. Es geht um eine Sache aus der vorletzten Folge und um eine aus der letzten. Ich fange mal mit der letzten an. Ich hatte ja eine nachdenkliche Mail vorgelesen, in der auf die vielen Menschen abgehoben wurde, die in diesem Krieg mittlerweile gestorben sind. Die Mail hatte, ich sage das mal mit meinen Worten, eine Intention, dass man Kompromisse in Kauf nehmen sollte, um das Blutvergießen zu beenden. Sie haben vor einer Woche in der Antwort, jetzt auch sinngemäß, gesagt, ja klar, Menschenleben sind das höchste Gut. Aber, und daraufhin hat uns Markus Schäfer geschrieben, der Sie bittet, auf dieses Thema vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher einzugehen. Sein Stichwort ist dabei Militärethik. Ich lese mal kurz vor. Ein Ausschnitt aus der Mail. Ist nicht gerade im Krieg das Menschenleben, zynisch überspitzt, ein Mittel zum Zweck? Menschenleben werden zum Erreichen politischer Ziele bewusst riskiert, seien es die egoistischen Machtgelüste eines Herrschers oder in der Ukraine die Verteidigung von Freiheit und letztendlich der ukrainischen Identität. Was sagen Sie vor diesem Hintergrund zu den regelmäßigen Forderungen, vorrangig das Sterben zu beenden und dass dafür auch eine de facto Kapitulation gefordert wird? Es ist traurig, das zu sagen, aber Menschenleben scheinen in Politik und Krieg eben nicht den höchsten Stellenwert zu haben, sondern das übergeordnete politisch-systemische Ziel. Was lernt man hierzu als Offizier? Zitat Ende.
Keine leichte Frage. Aber ich denke, dass man da zunächst unterscheiden muss, was unser Hörer ja auch ganz kurz tut. Aber ich will es mal ein bisschen ausführlicher sagen. Man muss auf der einen Seite den brutalen Aggressor sehen, der sich an keine Regeln des humanitären Völkerrechts gebunden fühlt. Der Morden lässt ganze Landstriche verwüstet, der für Vergewaltigung, Entführung, Vertreibung und Terror gegen die Zivilbevölkerung die Erschießung von Kriegsgefangenen steht. Also diese Seite führt einen durch nichts gerechtfertigten verbrecherischen Krieg gegen die Menschlichkeit. Und das ist Putins Russland. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehe ich das Opfer, das seine Freiheit und Identität zu verteidigen sucht, das einen legitimen und gerechten Krieg gegen die Mörder Russlands führt. Einen solchen Abwehrkampf kann man nicht gewaltlos führen. Das Mittel der Politik sind dann die Streitkräfte, die den Schutz der Bevölkerung und des angegriffenen Staats gewährleisten müssen. Ihre Soldaten gehen dabei ein hohes Risiko ein, wie übrigens auch unsere Polizei, die uns im Inneren vor Verbrechen schützt und dabei leider auch Opfer zu beklagen hat. Bei uns schwören die Soldaten, ich schwöre der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Der zweite Teil des Satzes, auf den will ich hinaus, tapfer zu verteidigen. Natürlich ist bei uns Menschenleben das höchste Gut. Das sagt ja schon unsere Verfassung in Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber es braucht in einem Staat eben auch Menschen, die bereit sind, Risiken auf sich zu nehmen und letztlich das eigene Leben zum Schutz der Bevölkerung zu riskieren. im Inneren wie im Äußeren bei der Polizei und beim Militär.
Nachfrage dazu vielleicht noch, Markus Schäfer hat am Ende seiner Mail geschrieben, dass ihm ein Zitat von Thomas Jefferson eingefallen sei, also einer der Gründerväter der USA, einer der ersten Präsidenten, hat gelebt Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert. Und ein Zitat, das, wie er schreibt, irgendwie immer aus der Zeit gefallen zu sein schien. Das Zitat ist wie folgt: Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut der Patrioten und der Tyrannen begossen werden. Das ist der Freiheit natürlicher Dünger. Zitat Ende. Also ich denke, die Gedanken von Herrn Schäfer, die könnten vielleicht in der Frage kumulieren, ob nicht doch hier und da versucht wird, Jefferson mit seinen, wie ich finde, sehr fragwürdigen Ansichten in die Jetztzeit zu ziehen. Was meinen Sie?
Also Thomas Jefferson ist ja ein anerkannter Präsident der Vereinigten Staaten gewesen, gleich in der Anfangszeit. Ich glaube, der dritte Präsident, der auch die Unabhängigkeitserklärung Ende des 18. Jahrhunderts wesentlich mitbestimmt hat. Aber das Zitat, wissen Sie, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das gesagt worden ist, aber das passt tatsächlich nicht mehr in die Zeit. Also das ist eine Sprache, die vor Jahrhunderten gesprochen worden ist, und dahinter steckt auch ein Geist, den wir längst überwunden haben, so denke ich jedenfalls. Jedenfalls bei uns hier im Westen, das trifft nicht zu für Russland. Also von daher will ich das gar nicht kommentieren.
Okay, dann noch die Sache aus der vorletzten Folge. Fahnenflucht ist das Thema. Dazu hat uns ein Hörer geschrieben, der gerne anonym bleiben möchte. Früherer Zeitsoldat, hatte Auslandseinsätze, dient wohl jetzt auch noch im Heimatschutz. Ist schon sehr früh zum Bund gegangen, weil für ihn klar gewesen sei, wie er geschrieben hat, das ist meine Berufung. Und nun schreibt er Folgendes, ich zitiere. Als Soldat kann ich, wie auch Sie, Fahnenflucht grundsätzlich nicht unterstützen, doch als jemand, der sowohl im Auslandseinsatz als auch im Heimatschutz gedient hat, sehe ich die Dinge etwas differenzierter. Ich bin der Überzeugung, dass Fahnenflucht nur dann zu verurteilen ist, wenn der Staat und die Politik alles dafür tun, dass Soldaten ihren Auftrag auch erfüllen können. In meinen Einsätzen hatte ich oft das Gefühl, dass das nicht der Fall war und unsere Lage oft unterschätzt worden ist. Und auch heute sehe ich im Heimatschutz, wie sehr die Bundeswehr unter Sparmaßnahmen leidet, wie Sie es ja selbst mehrfach angesprochen haben. Ich finde es nicht verwerflich, wenn ein Soldat sagt, ja, ich bin bereit, meine Heimat zu verteidigen und meine Pflicht zu erfüllen, auch mit dem Risiko, mein Leben zu opfern, aber nur dann, wenn mir alle nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zitat Ende in dieser Mail. Kein Soldat möchte in einen Einsatz gehen, bei dem die Chancen, den Auftrag zu überleben, durch mangelnde Ausrüstung oder unzureichende Unterstützung eher gering sind. Und ich finde, jeder Politiker, der das anders sieht, sollte dann bereit sein, dasselbe zu leisten, was er den Soldaten unter den Umständen abverlangt. Zitat Ende der Zuschrift. Dann schildert der Mann noch, wie er Gespräche hatte mit Ausbildern, die Ukrainer trainieren, oft keine Freiwilligen mit kurzer Ausbildung und unzureichender Ausrüstung und so dann halt direkt in den Krieg geschickt. In solch einer Situation ist für ihn die Angst um das eigene Leben extrem verständlich. Und er möchte von Ihnen, Herr Bühler, wissen, ob Fahnenflucht in diesem Falle menschlich gesehen nicht absolut verständlich ist. Zitat nochmal ganz kurz aus seiner Mail. Vielleicht antworten Sie als Privatperson, weil mir klar ist, dass Sie als General in keinem Fall für Fahnenflucht Verständnis haben dürfen. Zitat Ende.
Also Letzteres, das kann ich natürlich nicht trennen. Wenn ich mich als ehemaliger General öffentlich so in unserem Podcast zu solchen Fragen äußere. Aber in einem, glaube ich, stimmen wir überein. So habe ich es ebenfalls gerade rausgehört. Gesetze sind dazu da, dass sie befolgt werden. Punkt. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wenn der Staat, und das sind wir ja alle, vertreten in diesem Fall durch Parlament und Regierung, wenn dieser Staat will, dass wir schwören, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen, dann erwächst daraus für den Staat die Pflicht, alles zu tun, dass der politisch gegebene Auftrag so mit Mitteln hinterlegt ist, dass er auch durchführbar ist. Und da reichen Lippenbekenntnisse nicht, dass die Soldatinnen und Soldaten nur immer das Beste bekommen sollen. Das habe ich im Laufe meiner aktiven Laufbahn zur Genüge gehört. Das muss schon mit konkreten Maßnahmen hinterlegt sein. Und Natürlich, das ist der zweite Punkt, habe ich menschlich Verständnis dafür, dass in solchen Fällen, wie Sie es schildern, Soldaten aus der Hölle, wie Sie es empfinden, wahrscheinlich fliehen wollen. Nur nochmal, in eine solche Lage darf der Staat, in diesem Fall vertreten durch die Vorgesetzten der Soldaten, die Soldaten nicht bringen.
Okay, soweit diese kurze Aufarbeitung, zwei Punkte aus den letzten Folgen. Die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, eine generelle Einschätzung vielleicht wieder zu Beginn, Herr Bühler?
Ja, gerne. Also ich habe neulich eine Bewertung gehört im Radio, die Ukraine kommt im Donbass immer mehr unter Druck. Das ist richtig und falsch zugleich. Also die Ukraine ist seit knapp einem Jahr unter Druck. Da hat sich nichts geändert. Also die große Lage, dass die Russen entlang der Front in den bekannten Schwerpunkten weiter angreifen, da hat sich nichts geändert. Und es hat sich auch nichts geändert in dem indirekten Ansatz, den beide Seiten verfolgen. Die Russen auf der einen Seite mit Drohnen und Marschflugkörpern, um den Willen der Bevölkerung zu brechen, und die Ukrainer mit weitreichenden Einsätzen auf Ressourcen der Russen, die sie brauchen als Grundlage für ihren Krieg in der Ukraine. Auch das ist unverändert.
Dann machen wir es wieder ein bisschen konkreter und beginnen auch wieder mal in der russischen Region Kursk. Die Ukrainer dort, die haben auch in den vergangenen Tagen der letzten Woche weiteres russisches Gebiet aufgeben müssen, das sie besetzt gehalten hatten.
Ja, das stimmt, insbesondere von Westen her. Also die Einbruchstelle gerät von Westen her unter Druck der Russen, also im Grunde genommen flankierend. Die Situation ist aber nach wie vor so, dass es dort kaum feste Frontlinien gibt, sondern da gibt es sehr viel Bewegungen auf beiden Seiten. Da gibt es Angriffe, die mit Gegenangriffen beantwortet werden. Also man kann das nicht so sehen, dass die Ukrainer nun so stark unter Druck sind, dass sie das Gebiet irgendwann mal in naher Zukunft aufgeben müssen.
Also die Lage dort scheint alles andere als leicht zu sein, und das kann man eigentlich ja schon auch aus dem Durchhalteappell von Präsident Zelensky an seine Truppen sehen, oder nehme ich das falsch wahr?
Nein, die Lage ist natürlich nicht leicht, und insbesondere für die Ukraine, die nun im Nachbarland kämpfen müssen, die auch dort versorgt werden müssen, ist die Lage nicht leicht, aber auch für die Russen nicht, weil sie ein Sammelsurium von Truppenteilen dort zusammengezogen haben, die von einer Einheitlichkeit der Führung weit entfernt ist. Eine Operation, die auf der russischen Seite auch vom Geheimdienst geführt wird, als Spezialoperation gegen Terroristen. Das dürfte auch für die Russen auf der anderen Seite nicht einfach sein.
Zelensky hat ja in diesem Appell wieder davon gesprochen, dass das besetzte Gebiet in der Region Kursk strategisch wichtig sei. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wichtig inwiefern? Also wie interpretieren Sie diese Bemerkung von Zelensky?
Also der Zweck, der militärische Zweck der Operation war in der Tat, eine Pufferzone zu schaffen, den Russen dieses Gebiet als Aufmarschgebiet zu verwehren, die Raketenstellungen, die sie dort hatten und leider nach wie vor im nördlichen Kursk weiterhin haben, zu bekämpfen. Das ist insgesamt der militärische Zweck. Zelensky spricht jetzt nun auch politische Wirkungen an, die durch diesen Angriff erzeugt worden sind, beispielsweise ein gesteigertes Selbstbewusstsein der ukrainischen Armee. Das kann man durchaus spüren. Dann auf der anderen Seite auch die politische Wirkung, dass der Angriff in die grenznahe Region der Provinz Kursk getragen worden ist, also nach Russland getragen worden ist. Auch das ist eine politische Wirkung des Ganzen. Und eine militärische Wirkung ist natürlich auch, dass Truppenteile aus anderen Bereichen der Front zusammengezogen werden mussten im Bereich Kursk, insbesondere aus der Südfront, also bei Saporischschja, aber auch aus Charkiw und Cherson.
Okay, wenn wir jetzt mal wieder die Frontlinie so weiter nach Süden und Südwesten entlang gehen, wie sieht es an den dortigen Schwerpunkten aus? Es werden ja zumindest die ähnlichen sein wie in den vergangenen Tagen und Wochen.
Genau, das ist Kharkiv im Norden, da wird weiter gekämpft. Da gibt es aber keine Veränderungen der Frontlinie. Es ist der Bereich Kupjansk im Nordosten. Dort gelingt es den Russen mehr und mehr Richtung Oskil-Fluss vorzukommen, und zwar südlich der Stadt Kupjansk. Das ist sicher eine Lage dort, die der ukrainischen Führung Sorge bereiten sollte. Dann haben wir den Bereich Chasiv Yar. In Chasiv Yar sieht die Lage so aus, dass Teile der südlichen Vororte von Chasiv Yar von den Russen genommen werden konnten. Toretsk, Orts- und Häuserkämpfe nach wie vor, schätzungsweise 40% der Stadt sind von den Russen besetzt. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Pokrovsk und Kurakove, also der Stadt südlich des gleichnamigen Stausees. Auch dort wird Pokrovsk nicht frontal bedroht, sondern die Russen versuchen südlich an Pokrovsk vorbeizustoßen, möglicherweise dann später einzudrehen. Aber wir sprechen hier von kleineren Geländegewinnen bisher. Bemerkenswert ist, dass in Pokrovsk auch immer mehr mechanisierte Angriffe durch das offene Gelände dort geführt werden, offenbar in der Absicht, möglichst viel Gelände noch zu gewinnen, bevor die Herbstphase kommt und dann der Winter. Es gibt in Vulidar unten, also praktisch wo die Front dann nach Westen abknickt, Geländegewinne der Russen, aber auch keine signifikanten. Es gibt an der Südfront insgesamt Kämpfe, aber keine Bewegung. Und das Gleiche trifft zu auf der gegenüberliegenden Seite von Cherson, also auf der Ostseite des Dnipro. Auch dort wird gekämpft, aber auch dort gibt es keine Veränderungen.
Die Angriffe auf das Hinterland der jeweils anderen Kriegspartei, Herr Bühler, hier konnten die Ukrainer, wenn wir bei denen beginnen, wieder einige mehr oder weniger spektakuläre Erfolge vermelden.
Ja, mit Drohnen insbesondere. Und zwar Samstagnacht ein Angriff auf die größte russische Fabrik für Raketentreibstoffe und Sprengstoffe. Die liegt in Nizhny Novgorod in dieser Region. Das ist schätzungsweise 900 Kilometer hinter der Frontlinie. Dann gab es Angriffe auf einen Flugplatz bei Lipetsk. Das liegt etwa 400 Kilometer weg. Das ist ein Flugplatz, an dem diese Su-34 stationiert sind, die Gleitbomben in der Ukraine einsetzen. Sie sind also schon etwas zurückgenommen worden von der Grenze, sodass die Ukraine jetzt 400 Kilometer tief angreifen muss, um diese Flugplätze oder den Flugbetrieb auf diesen Flugplätzen zu stören, wenn sie nicht gar Zerstörungen auch an der Infrastruktur und vor allen Dingen an den Flugplätzen erreichen können. Dann ein Angriff in Bryansk auf die größte mikroelektronische Fabrik Russlands. Dort musste die Produktion gestoppt werden. Es gibt Angriffe auf Chemiefabriken, zum Beispiel in der Oblast Tambov, das ist auf halbem Weg nach Moskau, und auf Alkoholdistillerien, nicht um den Alkohol zu zerstören, sondern offensichtlich werden aus diesem Ethylalkohol auch Produkte für die russische Armee, Treibstoffe offensichtlich für Raketen oder für andere Gerätschaften dort hergestellt.
Die Objekte, die man da im russischen Hinterland angegriffen und beschädigt bzw. zerstört hat, erfüllen die jetzt eigentlich alle ihre Kriterien, Herr Bühler, für operativ wichtige Ziele, also Ziele, die den Kriegsverlauf direkt beeinflussen?
Ja, gute Frage. Direkt würde der Kriegsverlauf beeinflusst werden durch erneutes Treffen von Munitionslagern, die in unmittelbarer Nähe zur Ukraine liegen. Dann Flugplätze in der unmittelbaren Nähe der Ukraine. Aber das darf auch nicht verneint werden. Die Frage, wenn es gegen chemische Fabriken geht, wo Sprengstoffe hergestellt werden, Raketentreibstoff hergestellt wird. Also dieses Treffen der industriellen, militärisch notwendigen Industrieinfrastruktur, das halte ich schon für den Kriegsverlauf insgesamt für so relevant, dass man dort militärische Mittel einsetzen kann.
Okay, und dann noch die Operation der Russen hinter der Frontlinie?
Ja, zum Zweck habe ich schon was gesagt und das wird auch deutlich an dem Muster. Das Muster ist nach wie vor so, dass überwiegend Drohnen eingesetzt werden, aber in größerer Stückzahl. Also wenn ich mir die Zahlen jetzt hier so ansehe auf meinem Bildschirm mit 136, 135, 116 am vergangenen Sonntag, dann sind das mehr als in den letzten Wochen. Die meisten werden entweder abgeschossen oder durch Störsignale so beeinflusst, dass sie einfach niedergehen. Wenige kehren dann nach Russland zurück oder fliegen weiter nach Belarus, sodass ganz wenige nur verbleiben und tatsächlich eine Wirkung erzeugt wird, Gott sei Dank. Denn die Ziele sind nach wie vor überwiegend zivile Ziele, jedenfalls das, was man so auf den Bildern erkennen kann und was man in der Berichterstattung ablesen kann. Es gibt darüber hinaus einzelne ballistische Raketenangriffe und vor allen Dingen auch Gleitbomben, die gegen Städte eingesetzt werden. Und da ist insbesondere Kharkiv davon betroffen. Mit Drohnen gab es Angriffe auf die Stadt Sumy, auf Krivi Rih und auch auf Saporischschja Stadt mit jeweils mehreren Verletzten. Gott sei Dank keine Toten dabei. Der Zweck nochmal ist klar zu unterscheiden von dem Zweck, den die Ukrainer verfolgen mit ihren weitreichenden Angriffen.
Dann das zur aktuellen Lage. Ich will mal noch jetzt im aktuellen Teil sozusagen auf die externe Unterstützung der Kriegsparteien eingehen, und zwar heute auf die Unterstützung der Russen. Da wird ja viel diskutiert über das, was die Nordkoreaner tun. Hatten wir in der, weiß gar nicht, letzten oder vorletzten Folge auch schon mal angesprochen. Wir hatten zwar gesagt, dass wir uns nochmal irgendwann gesondert mit Nordkorea befassen, aber so lange kann ich natürlich auch nicht mit den aktuellen Fragen warten. Man weiß, dass tausende nordkoreanische Soldaten in Russland ausgebildet werden. Hin und her diskutiert wird nun, wofür sie ausgebildet werden, was die künftig machen sollen. Sie, Herr Bühler, hatten mal die Vermutung geäußert, dass diese Truppen dann russische Soldaten irgendwo in Russland ersetzen könnten, damit Putin dann wieder mehr eigene Soldaten sozusagen frei hat, die er in den Krieg schicken kann. Viele in der Diskussion gehen aber wie selbstverständlich davon aus, dass diese nordkoreanischen Soldaten für den Einsatz in der Ukraine ausgebildet werden. Was spreche denn vielleicht für die eine und was für die andere Variante?
Also wir sollten erstmal festhalten, was wir wissen. Es gibt ja viele Gerüchte im Augenblick. Also das, was wir wissen, ist, dass nordkoreanische Soldaten im Bereich der Region Donetsk bei einem Angriff der ukrainischen Armee ums Leben gekommen sind, getötet worden sind. Darüber hinaus verdichten sich Meldungen, dass nordkoreanische Soldaten per Schiff nach Wladiwostok gebracht worden sind. Es ist die Rede von etwa 1500 Soldaten mit einem russischen Marinetransporter. Darüber gibt es vom südkoreanischen Geheimdienst verbreitete Satellitenaufnahmen, die etwas unscharf nordkoreanische Soldaten in sibirischen Kasernen zeigen sollen. Es ist die Rede von etwa insgesamt 10.000, manchmal 11.000 nordkoreanischen Soldaten. Und es gibt weitere Berichte, dass ein nordkoreanischer Truppenteil mit etwa 1.500 Soldaten in der Region Kursk präsent ist, beziehungsweise dort im Aufbau ist. Da gibt es aus dem ukrainischen Geheimdienst die Zahl, dass da wohl die Zielgröße etwa 3.000 sein soll. Aus der Ukraine kommen auch Videobilder aus Sibirien, die nordkoreanische Soldaten beim Empfang von russischer Ausrüstung zeigen. Es gibt aber bisher keine belastbaren Belege, dass die Nordkoreaner zum Fronteinsatz abkommandiert worden wären. Das sagen die Amerikaner und das sagt auch die NATO. Allerdings sagt der neue NATO-Generalsekretär, der frühere niederländische Ministerpräsident Rutte, das wäre eine Eskalation des Krieges. Ja, dem kann man nur zustimmen. Welche ihrer Varianten nun am Ende sich bewahrheiten werden, das werden wir sehen. Das können wir heute noch nicht vorhersehen. Bisher haben Nordkorea und Russland die Verlegung von Truppen abgestritten. Also bisher hat sie noch nicht stattgefunden aus Sicht Nordkoreas und Russlands.
Und wollen Sie sagen, welche Variante Sie für wahrscheinlich erhalten, also wenn Sie diese ganzen Anhaltspunkte nehmen?
Das weiß ich nicht, Herr Deisinger. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht sagen. Ich hatte mal davon gesprochen, dass Sie russische Truppenteile, die andere Aufträge haben, beispielsweise Grenzsicherung, ablösen könnten. Das war eine Einschätzung eines Geheimdienstes. Ich glaube, wenn ich jetzt die Vielzahl von Meldungen ansehe, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass sie tatsächlich im Fronteinsatz oder im Kampfeinsatz eingesetzt werden.
Schauen wir mal auf die Folgen, auch auf die rechtlichen. Also wenn die Nordkoreaner in Russland bleiben würden, dort meinetwegen Grenzen sichern, dann kann man sicher sagen, okay, sollen sie machen. Stehen da zwar auf der falschen Seite, aber einen neuen rechtlichen Status würde Nordkorea doch damit nicht bekommen, oder?
Nein, bei der Grenzsicherung irgendwo in Russland, fern der Ukraine sicher nicht, aber allein die Tatsache, dass Nordkorea, das mit erheblichen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats beaufschlagt ist, von Russland seinerzeit mitbeschlossen, also dass Nordkorea Truppen nach Russland schickt, das ist besorgniserregend, vor allem wenn man davon ausgehen, dass sie dies nicht umsonst machen, sondern im Gegenzug von Russland Zugeständnisse hinsichtlich ihres Raketen, ihres Nuklearprogramms bekommen werden oder bereits bekommen haben. Und deshalb ist ja auch Südkorea so besorgt um seine Sicherheit durch die Verlegung oder die mutmaßliche Verlegung von nordkoreanischen Soldaten nach Russland.
Also ist die Besorgnisschwelle dann doch sehr niedrig. Wenn man dann aber weitergeht und sagt, okay, wenn die Nordkoreaner allerdings auf der Seite der Russen kämpfen würden in der Ukraine, wenn der nordkoreanische Staat sie dorthin geschickt hat, ist Nordkorea dann damit Kriegspartei?
Ja, natürlich, dann sind sie Kriegspartei. Das wäre eine Eskalation Russlands in diesem Krieg mit nicht absehbaren Folgen für die Sicherheitslage im indopazifischen Raum.
Und Stichwort Eskalation, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr weit dann in so einem Fall, dass auch manche im Westen sagt, also na, was die können, das können wir jetzt aber auch. Lasst uns Truppen in die Ukraine schicken. Und damit würde man dann auf diese Eskalationsspirale wieder einige Runden nach oben drehen, zumindest erstmal verbal.
Also wenn es so wäre, dann wäre es erstmal eine Eskalation Russlands. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Aber wir sollten uns nicht gleich wieder mitschuldig an weiteren Eskalationsschritten fühlen, die im Übrigen gar nicht zur Debatte stehen.
Okay, noch nicht. Schauen wir mal, wie es kommt dann. An dieser Stelle meine Frage an eine Hörerin eingefügt. Eine ganz kurze Frage, aber eine, die sicherlich viele bewegt. Geschrieben hat sie uns Sarah Fillmann. Kurzes Zitat. Können Sie mir bitte sagen, für wie wahrscheinlich Sie einen dritten Weltkrieg oder gar ein nukleares Armageddon halten? Ich habe wirklich sehr große Angst aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges. Zitat Ende. Und ich glaube, Frau Fillmann hofft bei ihrer Antwort auch auf ein bisschen mehr, als dass Sie jetzt nur sagen. Also wir wollen es auf jeden Fall nicht und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Können Sie mehr sagen?
Also es ist ja hilfreich, wenn Sie mir die Antwort vorformulieren, Herr Deisiger.
Ich zitiere aber Sie quasi nur aus dem Kopf, irgendwie aus vorangegangenen Podcast-Folgen.
Ja, aber ich will mal so antworten. Also es gibt keine Anzeichen dafür, dass eine solche Angst gerechtfertigt wäre. Wenn es so wäre, dass sie gerechtfertigt ist, dann müsste man auch Anzeichen dafür erkennen können. Mehr kann ich da leider nicht ins Detail gehen. Aber insgesamt ist die Situation natürlich ernst. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Russland hat sich entschieden, militärische Mittel zur Durchsetzung seiner Politik einzusetzen. Russland scheut sich nicht mit Staaten wie Nordkorea und dem Regime im Iran zusammenzuarbeiten. Russland droht seit Beginn des Krieges mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Die Drohungen werden eingesetzt, um bei uns genau den Effekt zu erzielen, dass bei uns Angst geschürt wird. Aber wir müssen wissen, wir sind nicht wehrlos. Die nukleare Abschreckung der NATO wirkt und wird wirken. Und wir müssen zusehen, dass wir auch konventionell unsere Streitkräfte in Europa so ausstatten, dass wir jeder künftigen Bedrohung standhalten können.
Okay, und dann bei den aktuellen Ereignissen und Themen will ich auch noch schnell, relativ kurz vielleicht eine Sache anhängen. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat in Rostock ein neues Marinehauptquartier eingeweiht. Was hat es denn damit auf sich, Herr Bühler? Was ist das genau für ein Ding? Wozu ist das da?
Das ist ein taktisches Hauptquartier der Marine, das seit Jahren geplant und im Aufbau ist. Es soll im Frieden sicherstellen, dass die Ostseeanrainer, also von Dänemark über Schweden, Finnland, die baltischen Staaten, Polen und Deutschland, überhaupt wissen, wer in der Ostsee operiert. Das könnte jeder Anrainerstaat natürlich selbst machen, aber erst gemeinsam ergibt sich ein komplettes Bild. Die Ostsee ist eine Lebensader für alle Anrainerstaaten. Und wir sehen seit Jahren, dass russische Schiffe, militärische oder auch Schiffe mit zivilem Anstrich, Forschungsschiffe, unterwegs sind, die die Unterwasserinfrastruktur zwischen den EU-Staaten, die Daten, die Energieverbindungen ausspähen. Wir sehen seit mehreren Jahren, dass russische Flugzeuge über der Ostsee operieren, ohne ihre Identität, ihre Flugroute, Flughöhe, Flugplan per Datenfunk zu übermitteln. All das bringt die Anrainerstaaten dazu, jetzt ein gemeinsames Lagebild auf und über der Ostsee auszubauen, also auch in der Luft über der Ostsee. Ein Lagebild, das dem Schutz der Seewege, der Unterwasserinfrastruktur und Überwasserinfrastruktur, wenn man an die Windparks denkt, und auch des Luftraumes der Ostsee dient.
Das heißt, NATO-Mitglieder arbeiten in diesem Hauptquartier zusammen. Das ist aber dann kein NATO-Hauptquartier, wird gesagt, und auch keine NATO-Einrichtung.
Nein, vom rechtlichen Status her ist es ein deutsches taktisches Hauptquartier, in dem zurzeit 26 Verbindungs- und Austauschoffiziere von den genannten NATO-Staaten Dienst leisten und damit sicherstellen, dass auch die Territorialgewässer ihrer Entsendestaaten in den Schutz mit einbezogen werden. Solche nationalen Hauptquartiere mit multinationaler Beteiligung gibt es, wenn ich an die Marinen denke, in Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, in Lissabon, also in Portugal, jeweils mit unterschiedlichem regionalen Fokus. Und dieses Hauptquartier hat eben den regionalen Fokus der Ostsee. Rostock hat also denselben Status wie auch taktische Hauptquartiere anderer Marinen und taktische Hauptquartiere auch der Landstreitkräfte, wie zum Beispiel in Münster in Deutschland, in Stettin, in Lille in Frankreich oder in Straßburg stationiert sind. Der Status ist dort auch entweder national, binational oder multinational, je nachdem, welche Vertragsform man dort gewählt hat, welche Organisationsform. Aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind nicht Bestandteil der NATO-Kommandostruktur. Aber natürlich kann ein solches deutsches Marinehauptquartier im Verteidigungsfall der NATO unterstellt werden, wie auch jede unserer drei Heeresdivisionen, die ja auch in Teilen in Ostdeutschland stationiert sind.
Sie haben einige solcher Hauptquartiere aufgezählt. Die haben eins gemeinsam: Die sind alle nicht in Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland, da ist es ja nun, ob nun NATO oder nicht, durchaus eine wichtige Frage. Immerhin hängen da ja auch rechtliche Bewertungen dran. Und es gibt durchaus Kritik an dieser Einrichtung. Kritik, dass man damit gegen völkerrechtliche Bestimmungen verstoßen würde. Es ist aber geplant und ist auch schon der Fall, dass Offiziere aus anderen NATO-Staaten dort tätig werden. Und nun sagt man, also der 2+4-Vertrag sieht doch aber vor, dass auf dem Gebiet der früheren DDR keine NATO-Streitkräfte stationiert werden. Wie verhält sich es damit?
Also das ist der Unterschied zwischen den Hauptquartieren, vollkommen richtig. Der 2+4-Vertrag aus dem Jahr 1990 sieht vor, dass ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger weder dort, also in Ostdeutschland, stationiert oder nach dorthin verlegt werden dürfen. Zitat Ende. Dieser Vertrag ist ja einer der der Bausteine des wiedervereinigten Deutschlands. Und Sie können sicher sein, dass alle Juristen in der Bundesregierung da sehr genau aufpassen, dass gegen einen solchen Vertrag nicht verstoßen wird. Und deshalb ist die Organisationsform ja auch so, dass es ein nationales Hauptquartier ist, dem ausländische Offiziere zugeordnet werden. Aber wissen Sie, bei 26 Verbindungs- und Austauschoffizieren kann man ja schwerlich von ausländischen Streitkräften sprechen, dass der Vertrag so vorsieht.
Ich glaube, manche würde dann sagen, naja, gut, das ist eine Interpretationsfrage. Aber wir sehen natürlich auch hier im Podcast manche Dinge recht unterschiedlich. In der Regel hinterfrage ich Ihre Position natürlich journalistisch, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Aber wenn ich das auch mal sagen darf, also mir kommt es auch schon seltsam vor, wenn beispielsweise Sarah Wagenknecht dazu auf X schreibt, Pistorius pfeift aufs Völkerrecht. Wäre ja schön, würde sie vielleicht für manche auch überzeugender machen, wenn sie statt Pistorius in einem solchen Tweet auch mal den anderen Mann mit P als aufs Völkerrecht pfeifend benennen würde, also den mit dem kyrillischen P. Letztlich verurteilt sie das zwar, was Putin macht, was der in der Ukraine anrichtet, aber eben oft auch nur auf mehr oder weniger eindringliche Nachfrage. Das nehmen Sie bestimmt auch so wahr, oder?
Das nehme ich auch so wahr. Also in diesem Fall ist die Aussage von Frau Wagenknecht schlicht falsch. Wahrscheinlich wissentlich falsch rübergebracht, und da muss man es schon Lüge nennen. Solche Behauptungen werden leider für bare Münze genommen von vielen bei uns in der Bevölkerung und auch in jedem Fall vom Kreml gerne angenommen. Nicht umsonst wurde ja der deutsche Botschafter in Moskau, Graf Lambsdorff, 2 Tage nach dem Post von Frau Wagenknecht bei X einbestellt und genau mit dem Vorwurf konfrontiert. Ich will da jetzt keinen Zusammenhang konstruieren, aber natürlich nutzt Moskau diese Diskussion, die hier geführt wird bei uns in Deutschland, aus, um mit eigenen Maßnahmen die Bedeutung noch zu vergrößern und zu überhöhen.
Und ich glaube, damit haben wir auch, wenn ich in die Mails schaue, die Frage von Dietmar Pressler beantwortet in Bezug auf dieses Marinehauptquartier, der uns einen Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz zu dem Thema geschickt hatte und wissen wollte, wer da recht hat, der Reporter oder die Bundesregierung. Der Reporter war in diesem Fall einer von nachdenkseiten.de, Herr Warwick, und hat im Prinzip all die Punkte auch nachgefragt, die wir jetzt gerade besprochen haben. Machen wir einen Punkt drunter. Kommen wir mal zu Selenskys sogenannten Siegesplan und seinen Äußerungen dazu. Wir können natürlich nur über das reden, was dazu öffentlich geworden ist. Der Plan selbst hat auch noch geheime Anhänge, die auch nicht mal jedes NATO-Mitglied zu sehen bekommt, beziehungsweise zu sehen bekommen soll. Ich glaube, Polen hat sich mokiert, dass man keinen Einblick bekommt. Bei der Unterstützung, die man geleistet habe, habe man sich das aber doch verdient. Also verdient ist jetzt mein Wort. Aber Einblick in geheim Gehaltenes, Herr Bühler, kann man sich ja erstmal nicht verdienen, ne?
Also es gibt jetzt tatsächlich 2 Äußerungen von der Ukraine, die uns etwas mehr Einblick in die Gedanken dieses Plans bieten. Das ist das Interview des Präsidentenberaters, das wir im letzten Podcast besprochen haben. Da waren die Aussagen noch etwas vage, wobei dort der Hinweis auf diese geheimen Anlagen gegeben wurden, von denen man annehmen kann oder ich annehme, dass sie Potenzialbetrachtungen der Russen und der Ukraine enthalten, die Entwicklung der Potenziale auf der Zeitachse, dass sie die Defizite enthalten, die Ukraine bei der Bekämpfung von diesen Potenzialen oder Zielen, militärischen Zielen haben. Und dann zweitens jetzt die Rede von Präsident Selenskyj vor dem Parlament, in dem er viel konkreter als sein Berater geworden ist, aber natürlich auch nicht auf diese geheimen Bestandteile des Plans eingegangen ist. Der Thomas Wiegold hat in seinem Blog eine sehr gute Dokumentation gemacht. Er hat diese Rede dokumentiert und auch die Hauptaussagen nochmal rausgenommen. Die Rede ist natürlich auf Englisch, aber die Hauptaussagen hat er in Deutsch wiedergegeben, sodass wir da leicht zu finden sind und einen guten Überblick bieten.
Hm. Vielleicht können wir die Punkte, die da öffentlich gemacht wurden, die Punkte des Plans mal kurz benennen.
Ja, dass der Vorschlag oder die Forderung, je nachdem wie Sie es formulieren, die Ukraine einzuladen zum Beitritt in die NATO, als Zeichen eines Signals an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, wir meinen es ernst und wir lassen von diesem Ziel nicht ab. Zweiter Punkt sind die Stärkung der militärischen Fähigkeiten und dazu gehört mit rein der Vorschlag einer gemeinsamen Luftverteidigung der NATO und der Ukraine, also von NATO-Territorium aus gegen russische Raketen und Drohnen. Ja, dazu gehört auch der Wegfall der Auflagen für die aus dem Westen gelieferten weitreichenden Waffen. Der dritte Punkt ist, dass er nicht näher definierte Elemente der nicht-nuklearen Abschreckung in der Ukraine stationiert haben möchte. Der vierte Punkt ist dann, die Ukraine bietet an Vereinbarungen über gemeinsame Nutzung, aber auch den Schutz von kritischen Ressourcen im Land. Also konkret geht es da um Uran, Titan, Lithium, Graphit und andere seltene Rohstoffe. Und der letzte Punkt ist dann, nach Kriegsende bietet die Ukraine die Entsendung von kriegserfahrenen Soldaten an, auch in andere Länder Europas, wenn sie denn NATO-Mitglied sind, die dort zum Beispiel US-Truppen ersetzen könnten. Also die Ukraine bietet sich dann als Mehrwert für die NATO an, aufgrund ihrer Kriegserfahrung und ihrer bis dahin auch sicher noch großen ukrainischen Armee.
Wenn man das so hört, darf man ja sicher fragen, ist das ein realistischer Plan, den Selenskyj da vorlegt? Ganz oben bedingungslose Einladung in die NATO. Das wird es nicht geben, oder?
Also ich würde es mal beschränken auf die 5 Punkte, die wir jetzt wissen, die er selbst da im Parlament gesagt hat. Ich würde also nicht vom Plan sprechen, wenn wir ihn bewerten wollen, sondern von diesen 5 Punkten. Ich sehe das nicht, eine bedingungslose Einladung in die NATO. Und selbst wenn sie denn ausgesprochen würde, was ich nicht glaube, dann wird eine solche Einladung nicht während eines Kriegs sich auswirken können.
Dann gehen wir noch mal kurz in die Punkte bei dem Thema Freigabe weitreichender Waffen für Ziele in Russland. Da darf man ja auch ein Fragezeichen setzen, mehr oder weniger groß.
Also das halte ich bekanntlich aus militärischen Gründen für eine zwingende Entscheidung. Ich halte es seit langem für richtig, wie die Franzosen es handhaben. Sie erlauben ja der Ukraine, mit ihren Waffen weit entfernte Ziele auch jenseits der Grenze anzugreifen, solange es sich um militärische handelt, von denen tatsächlich eine unmittelbare Bedrohung ausgeht. Und das ist auch meine Definition. Deutschland sollte sich Frankreich zum Vorbild nehmen und auch weitreichende Waffen liefern, wie es auch der Bundestag gefordert hat. Aber auch hier sehe ich keine Bewegung. Und ebenfalls nicht, im Übrigen, da haben Sie jetzt nicht nachgefragt, aber zu diesem Punkt gehört ja auch eine gemeinsame Luftverteidigung von NATO-Territorium aus. Also da sehe ich auch keine Veränderungen. Das wäre auch nicht anzuraten, denn da besteht tatsächlich die Gefahr, dass man dann irgendwie doch in den Krieg hineingezogen wird.
Dann will ich noch kurz auf das Abschreckungsthema eingehen. Ich glaube, im dritten Punkt wird ja umfassendes Abschreckungspotenzial gefordert, das auf dem Gebiet der Ukraine stationiert wird. Das soll dann ausreichen, die Ukraine vor jeder militärischen Bedrohung durch Russland zu schützen. Jetzt mal ganz ehrlich, Herr Bühler, die NATO selbst ist aktuell offenbar nicht kriegstüchtig. Also kommen wir gleich noch ein bisschen näher dazu. Woher, bitteschön, soll denn dann ein solch riesiges Abschreckungspotenzial kommen, das dann sich in der Ukraine ansammelt?
Also zunächst zu dieser Frage der Kriegstüchtigkeit der NATO, das sehe ich anders. Aber das können wir gerne nachher besprechen. Ich wollte es nur noch mal hier als Merkpunkt setzen. Ja. Ja, die ganze Geschichte mit diesem Abschreckungspotenzial ist etwas nebulös. Hier weiß ich tatsächlich nicht, was er damit gemeint hat. Also ich gehe aber davon aus, dass dies Teil der Sicherheitsgarantien sind, die nach Kriegsende greifen sollen. Das kann ich mir vorstellen. Also eine Stationierung von NATO-Fähigkeiten während des Krieges, das schließe ich aus.
Dann noch Punkt 4 und Punkt 5, die wirken auf mich ein bisschen sonderbar. Also Punkt 4 lautet ja im Grunde, ich sage es auch wieder mal relativ salopp, lieber Westen, schaut mal, wir haben so viele Bodenschätze, wichtige Bodenschätze, entweder wir haben sie und ihr könnt die dann auch von uns kriegen oder ja, die Russen holen sich's und dann seid ihr außen vor. Das mag strategisch gedacht sein, aber so wie die Staaten des Westens organisiert sind, wer soll denn auf so ein Lockangebot eingehen?
Also dieser Krieg wird nicht um Bodenschätze geführt. Hier geht es um Großmachtsansprüche Russlands. Ich verstehe diesen Punkt so, dass man auch den NATO-Staaten, den EU-Staaten sagen will, also wir kommen nicht mit leeren Händen. Wir haben durchaus einen Mehrwert zu bieten, wenn ihr uns in eure Bündnisse aufnehmt. So in diesem Kontext macht das Sinn.
Und dann sehen Sie wahrscheinlich auch den fünften Punkt ähnlich, also als Mehrwert, in dem ja Zelensky vorschlägt, dass die Ukraine nach dem Krieg US-Streitkräfte, die in Europa stationiert sind, ersetzen könnte, weil, das haben Sie vorhin auch gesagt, weil sie eine der erfahrensten Armeen der Welt habe. Auch das, Sie sagen Mehrwert, für mich liest sich das auch wie ein Blockangebot für die Amerikaner, aber wenn der Krieg mal zu Ende ist, Herr Bühler, dann hat doch auch die Ukraine wohl erstmal lange, lange Zeit eher mit sich selbst zu tun und wird kaum amerikanische Streitkräfte in Europa ersetzen können. Oder sehen Sie das anders?
Ja, von ersetzen spricht ja auch keiner. Aber auch hier ist es so, dass die Ukraine durchaus einen Mehrwert für die NATO bieten werden, mit ihrer Erfahrung, aber auch mit ihren militärischen Potenzialen. Aber es ist natürlich auch so, dass sie lange, lange Zeit mit sich selbst zu tun haben, um das Land wieder aufzubauen, mit unserer Hilfe natürlich. Und von daher finde ich es politisch legitim und dass man jetzt sagt, also wir kommen nicht mit leeren Händen. Wir sind also keiner, der irgendwie Trittbrettfahrer ist. Wir sind dankbar für das, was er geleistet hat und wir wollen auch ein Stück weit was zurückgeben. So in dieser Richtung interpretiere ich das.
Ich frage mich ja manchmal, wie weit all die Leute in der Ukraine und auch außerhalb, also die fordern, das Land schnell in die EU und die NATO aufzunehmen, wie weit die verantwortungsvoll versuchen, in die Zukunft zu schauen. Also wenn dort mal wieder demokratische Wahlen möglich sind, wer sagt denn, dass in, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren nicht wieder ein russlandfreundlicher Politiker Präsident wird? Mal gesponnen, 2 Jahre später putschen ihnen dann Teile des Volkes wieder weg, dann gibt es Bürgerkrieg. Das ist doch nicht so eine strukturell gefestigte Gesellschaft wie bei uns.
Naja, das weiß ich nicht. Also die Gesellschaft ist schon sehr stark zusammengerückt durch den Krieg, durch die Bedrohung, die tagtägliche Bedrohung der Gesellschaft. Und ich meine, in einer Demokratie können Sie nie ausschließen, dass irgendeine Partei irgendwann durch demokratische Wahlen an die Macht kommt, die dann eine andere Richtung vertritt. Aber wie wollen Sie das erfassen? Ich meine, es können die unterschiedlichsten Szenarien aufbauen, aber verhindern können Sie es letztlich nicht. Sie können es weitgehend verhindern, dadurch, dass Sie in die Staatengemeinschaft aufgenommen werden, dass Sie innere Stabilität dadurch auch bekommen. Wir sehen das ja in vielen Staaten, die in die EU gekommen sind, auch mit Problemen, auch Staaten des westlichen Balkans. Ich glaube, das letzte Land war Kroatien, das war ja auch sehr umstritten. Und es blüht regelrecht auf, genauso wie andere Staaten in der Region.
Dann eine Frage noch anschließend dazu, und zwar rund um das Thema Atomwaffen. Auch hier darf ich es mal wieder salopp formulieren, weil Sie mich ja sowieso gleich wieder einfangen und sagen, das hat er so nicht gesagt. Also im Zusammenhang mit dem Siegesplan und einer NATO-Mitgliedschaft hat Zelensky doch nichts anderes gemeint als, Leute, entweder ihr nehmt uns in die NATO auf oder wir müssen uns Atomwaffen besorgen. Ist es angebracht, Unterstützer derart unter Druck zu setzen?
Nein, das ist nicht angebracht und ich glaube auch nicht, dass es so gesagt worden ist. Ich habe das an verschiedenen Stellen gelesen, aber ich weiß tatsächlich nicht, was der Zusammenhang war. Er hat das angedeutet, aber es ist sofort dementiert worden, dass es als Drohung zu verstehen ist. Also insofern ist die Sache ausgeräumt, denke ich.
Und irgendwie muss Zelensky auch Otto Normalmensch im Westen überzeugen, mir scheint, dass ihm das bislang nicht wirklich gelungen ist. Also nehmen wir mal die Umfragedaten aus dem letzten ZDF-Politbarometer. Da werden Sie jetzt vielleicht auch sagen, ja, wie können Sie sowas aus diesen Zahlen herauslesen? Ich lese da was ganz anderes. Ich will mal nur auf die verschiedenen Möglichkeiten hinweisen, die man da hat, was man da lesen kann. Also die Zahlen, 38% meinen, der Westen sollte die Ukraine stärker militärisch unterstützen. Das ist ein Minus von 3 Punkten im Vergleich zu Juni. 27% sagen, dass man es so weitermachen sollte wie bisher. Und 31% meinen, man solle die Ukraine weniger unterstützen. Das sind 3 Punkte mehr als im Juni. Lassen Sie uns mal dieses Plus und Minus rauslassen. Sie würden, jetzt nehme ich immer schon vorweg, was Sie sagen, Herr Bühler, Sie würden möglicherweise sagen, also schau mal, 38% plus 27% macht doch 65. Ist doch eine deutliche Mehrheit für die Unterstützung, oder?
Ja, das ist eine Zweidrittelmehrheit. Natürlich ist es eine deutliche Mehrheit. Und man muss sagen, dass die Umfrageergebnisse im weitesten Sinne konstant waren, weil Sie jetzt das hervorgehoben haben mit den 3%. Das ist kein Einbruch, sondern das kann im nächsten Monat wieder 3 Punkte nach oben gehen. Das schließe ich auch nicht aus. Aber tatsächlich ist es so, wir haben eine Zweidrittelmehrheit in der Bevölkerung und diese Umfrage spiegelt eigentlich nicht so meinen Eindruck in der öffentlichen Diskussion wieder. Also offensichtlich gibt es in der Bevölkerung, ähnlich wie bei anderen politischen Themen, eine Auffassung, die konstant auf hohem Niveau ist und sich nicht im öffentlichen Diskurs dort irgendwie verändert oder sich beeinflussen lässt.
Ich meinte eigentlich die 3% plus, die 3% Punkte plus minus nicht herausgehoben zu haben. Ich habe angeboten, wir lassen sie einfach weg.
Okay.
Aber wie wäre es denn, wenn wir mal unterstellen, Herr Bühler, dass jeder mitbekommen hat, wie unzureichend die Unterstützung aus dem Westen für die Ukraine noch ist, militärisch gesehen, was das teilweise für ein Hängen und Würgen ist. Und dann sagen 27%, das soll auf diesem Niveau so weitergehen. 27% sagen, das soll so unzureichend weitergehen. Dann können Sie doch diese 27% auch gleich zu denen schlagen, die weniger unterstützen wollen. Das wären dann auch zusammen schon mal auf 58%. Und dann lesen wir es mal so, 58% der Deutschen wollen Ihren Weg, Herr Bühler, den Sie eigentlich befürworten, nicht wirklich mitgehen. Wäre ja auch eine Lesart.
Ja, ist sicher eine Lesart, etwas eigenartige Lesart, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Aber im Ernst, also wir haben knapp 2/3 der Bevölkerung, die Ukraine weiter wie bisher unterstützen will. Und der weitaus größere Anteil dieser 2/3 Mehrheit will sogar noch, dass wir noch mehr tun. Also von daher glaube ich, dass wir dort eine stabile Mehrheit haben oder die Regierung eine stabile Mehrheit in der Bevölkerung hat und durch die Bevölkerung unterstützt wird.
Okay, also war ja auch nur ein kurzer Exkurs zu den Zahlen. Ich wollte mit Ihnen noch ein Interview besprechen. Wir sind zwar schon weit in der Zeit fortgeschritten. Ein Interview besprechen, das NATO-Befehlshaber Cavoli und Generalinspekteur Breuer dem Spiegel gemeinsam gegeben haben. Das hat es bislang so noch nicht gegeben, ne?
Also das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, aber ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass es schon mal ein gemeinsames Interview zwischen dem NATO-Oberbefehlshaber Europa und einem deutschen Generalinspekteur gegeben hat.
Vielleicht können wir ja mal zunächst etwas zu dem sagen, was Sie in diesem ganzen Gespräch als Kernbotschaften sehen. Wir haben eine kleine Schwierigkeit für die Leute, die das auch lesen möchten. Wir würden es ja gerne in den Shownotes verlinken, wir können es aber nicht, weil es beim Spiegel hinter einer Bezahlschranke ist. Und dann dürfen wir es natürlich auch nicht veröffentlichen. Aber Herr Bühler, vielleicht können Sie mal quasi exzerpieren, was Sie als Kernbotschaften ansehen.
Also ich glaube, die Kernbotschaft ist, dass beide aus meiner Sicht zu Recht darauf hinweisen, dass die Lage ernst ist und dass wir in der NATO uns gegen die Bedrohung wappnen müssen, die da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Der Hintergrund dürfte auch die beginnende Diskussion um die neuen Streitkräfteziele der NATO mit absehbaren Mehrbedarfen sein, die gerade begonnen hat. Wir hatten es ja schon mal im Podcast besprochen.
Okay, wie wir das so häufig machen, frage ich auch einfach mal von der Seitenlinie oder auch von der ganz anderen Seite. Ja, Herr Bühler, wissen Sie, Journalisten finden sehr oft gut, wenn ihre Fragen auch beantwortet werden, wie zum Beispiel gleich die erste in diesem Gespräch. Wie kriegstüchtig ist die NATO derzeit? Wir wollten ja nochmal darauf zurückkommen, haben wir vorhin gesagt. Und nach dieser Frage, mein Eindruck, eiern die beiden im Interview ziemlich herum. Cavoli sagt, die Streitkräfte haben ihre Einsatzbereitschaft erhöht. Wir haben wichtige Schritte gemacht, große Fortschritte. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ist jetzt nur ein bisschen verkürzt. Ich dachte, Militärs mögen mal klare Ansagen. Aber das, was ich da gelesen habe, das war doch Politikersprech. Also kann man nicht sagen, wir sind nicht kriegstüchtig. Wir könnten NATO-Gebiet nicht wirklich gegen einen ernsthaften Angreifer verteidigen.
Also was General Chris Cavoli damit sagt, ist doch, wir haben die NATO-Streitkräfte nach dem Grad der erforderlichen Einsatzbereitschaft neu geordnet. Also 100.000 Soldaten haben heute den Auftrag, in 0 bis 10 Tagen einsatzbereit zu sein, 200.000 in 10 bis 30 Tagen und so weiter. Das sind hohe Forderungen, da darf man jetzt nicht nachlassen. Einsatzbereitschaft ist kein Zustand, den man erreicht und dann für immer behält. Einsatzbereitschaft muss ständig erarbeitet werden. Er sagt damit auch, wir haben die NATO-Kommandostruktur angepasst, Schweden, Finnland integriert. Wir haben zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Verteidigungspläne gegen ein anderes Land, also Verteidigungspläne gegen Russland ganz konkret. Aber es gibt noch viel zu tun, um auch die Truppenteile der Bündnispartner vollumfänglich mit Material und Munition auszustatten. So, wie Sie es gerade formuliert haben, stimmt es ja nicht. Natürlich ist die Allianz zur Abschreckung und zur Verteidigung bereit, aber eben nicht vollumfänglich, wie ich es gerade skizziert habe. Und General Cavoli spricht ja auch ein entscheidendes Defizit in Europa an, das ja offenkundig ist, die mangelnde Fähigkeit zur Luftverteidigung.
Und Herr Müller, Journalisten hätten ja auch, und nicht nur Journalisten, gern Belege für Aussagen, die getroffen werden. Wenn zum Beispiel Cavoli sagt, ich zitiere, am Ende des Ukraine-Kriegs, wie immer das auch aussieht, wird das russische Militär stärker sein als heute, Zitat Ende. Jetzt mal unterstellt, Sie würden den Satz auch unterschreiben können oder wollen, dann müssen Sie mir den mal erklären. Also egal, wie das Kriegsende aussieht, das russische Militär wird gestärkt daraus hervorgehen. Also egal, ob ich 2 und 2 addiere oder 2 und 4, es kommt immer 27 raus.
Also wenn Sie Belege haben wollen, dann hätte der Kollege vielleicht nachfragen müssen. Aber General Breuer sagt es ja ganz klar in seiner Replik dann auf Cavoli. Russlands Kriegswirtschaft läuft auf Hochtouren. Putin schwört die russische Gesellschaft auf einen langen Konflikt ein. Er gliedert die russischen Militärbezirke neu und forciert einen umfangreichen Aufwuchs der Landstreitkräfte. Wir haben also nicht endlos Zeit, uns neu aufzustellen. Das ist die Folgerung daraus. Und Aufwuchs der Landstreitkräfte, das hatten wir auch schon mal besprochen, das ist ein Aufwuchs auf 1,5 Millionen, die jetzt geplant sind und in Schritten dann auch erfolgen soll. Und General Breuer, ohne dass er jetzt in geheime Analysen einsteigt, bezieht den Aufwuchs der russischen Streitkräfte in ihrer Einsatzbereitschaft auf die Zeit, die uns zur Verfügung steht, um Gegenmaßnahmen dazu zu ergreifen.
Und man fordert natürlich für diese Gegenmaßnahmen viel Geld. Das hatten wir auch anhand der Bundeswehr, anhand des Bundeshaushaltes schon hin und wieder besprochen. Und eine der Kernbotschaften, die beide Generale in diesem Interview verkünden wollen, ist ja offenbar, das, was das Militär jetzt fordert, was Verteidigungsexperten fordern, ist völlig alternativlos, ganz egal, was passiert. So hat es ja Cavoli quasi gesagt, völlig alternativlos. Klingt, wenn ich es mal böse formuliere, in meinen Ohren für einen Militär, der gelernt hat, in Szenarien zu denken, auch ein bisschen seltsam.
Also es sind zwei Paar Schuhe, glaube ich. In der Tat haben beide das Wort alternativlos gebraucht. Aber im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden nächsten Zyklus des NATO-Streitkräfteplanungsprozesses. Ja. Wir haben ja darüber im Podcast gesprochen. Das ist ein Verfahren, das politisch entschieden ist, das politisch gesteuert wird. Im Kern geht es darum, dass nicht jeder alles haben muss, aber auch darum, dass im Gesamtdispositiv der NATO keine Lücken entstehen. Und diesmal ist der Zyklus eben besonders wichtig, weil er sich jetzt zum ersten Mal die Verteidigungspläne vornimmt, die vorher nicht existiert haben beim letzten Zyklus, und die langfristige Entwicklung Russlands auch zur Grundlage genommen hat. Und deshalb ist klar, dass es diesmal nicht um weniger, sondern um mehr Fähigkeiten geht, unter anderem um den Ausbau der europäischen Luftverteidigung. Und da gibt es in der Tat keine Alternative. Und für Militärs in dieser Frage ohnehin nicht. Die haben eine klare Weisungslage der Politik. Das haben die Staats- und Regierungschefs so entschieden. Die Regierungen der Allianz also. Und die Bedrohung ist ja auch real. Sie ist ja auch jeden Tag zu sehen. Also wo, bitteschön, ist da eine Alternative? Sie stehen dort unter politischer Weisung, wie sich das für Militärs eben gehört. Sie haben da kein Eigenleben.
Aber
das ist nicht so, dass sie in anderen Situationen, in anderen Zusammenhängen natürlich in Szenarien denken. Da haben sie recht. Das gehört ja zum Wesen auch des Offizierberufs.
Und ich wollte gerade sagen, Weisungslage ist ja nun auch keine Entschuldigung für alles. Wissen Sie, was mir bei diesem ganzen Interview fehlt? Da sind zwei Militärs, die sich aber ob ihre Funktionen natürlich auch sehr oft und herausgehoben im politischen Bereich bewegen, dass keiner der beiden auch mal nur im Ansatz darüber nachdenkt, wie man entstandene Spannungen abbauen, verringern kann. Kein Wort dazu. Es geht halt nur um Bedrohung und Aufrüstung gegen diese Bedrohung. Das mag alles sogar richtig sein, aber muss ein Militär nicht auch Entspannung im Blick haben und die Frage, wie man sie organisieren kann und auch in so einem Gespräch nicht darauf warten, dass er von einem Journalisten danach gefragt wird?
Also natürlich haben Spitzenmilitärs auch Entspannung im Blick. Aber nochmals, sie haben einen klaren Auftrag ihrer Politik. Das Bündnisgebiet ist zu verteidigen. Entspannungspolitik ist verständlicherweise zurzeit nicht in ihrem Auftragsbuch. Das hatten wir ja bis 2014, bis Russland jedes Vertrauen verloren hat. Bis dahin war ja der Auftrag Kooperation mit Russland, und das haben die Streitkräfte ja dann in Verfolgung dieser politischen Leitlinie dann auch tatsächlich gemacht. Auch da haben wir ja schon drüber gesprochen. Jetzt dreht sich das Blatt gerade, und Russland hat sich zur Konfrontation entschieden und hat die Kooperation verlassen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier Konfrontationssicherheit dann auch schaffen für uns, dass wir eine Bedrohung, sollte sie denn kommen in den nächsten Jahren von Russland aus, dass wir diese Bedrohung auch erstens abschrecken und zweitens, wenn Abschreckung versagt, dann tatsächlich auch, dass wir uns entsprechend verteidigen können, je nachdem, wie die Bedrohung rüberkommt.
Aber das Ganze ist ja auch eine einfache volkswirtschaftliche Rechnung. Also wir haben über den Verteidigungsetat auch hier in Deutschland gesprochen. Der muss, so war die Rechnung damals, also im Jahr 2028, 80 Milliarden Euro betragen. Reichlich 50 Milliarden sind es derzeit. In den nächsten 3-4 Jahren müsste der WETA also um 60% steigen. Die Frage ist halt nur, das hatten wir damals auch andiskutiert, wie das zu bezahlen ist. Aber keiner, Herr Cavoli nicht, Herr Breuer nicht, Frau Strack-Zimmermann nicht, Herr Kiesewetter nicht, Herr Hofreiter nicht, die Liste könnte ich fortsetzen, auch Sie nicht, Herr Bühler. Keiner hat bislang mal erklärt, woher er oder sie das Geld würde nehmen wollen, wer dann am Ende dafür bluten muss. Also jetzt natürlich im übertragenen Sinne.
Also nochmal ganz deutlich, das ist auch nicht Ihre Aufgabe. Das können Sie auch nicht erwarten. Von General Cavoli können Sie nicht ernsthaft erwarten, dass er als amerikanischer General uns innenpolitische Ratschläge gibt. Da muss man schon fair bleiben. Und auch vom Generalinspekteur können Sie das nicht erwarten. Auch er hat einen politischen Auftrag der Regierung zu erfüllen. Und er sagt, was er braucht, um den politischen Auftrag dann tatsächlich ausführen zu können. Und da ist auch die Expertise nicht da, sehe ich ja an mir selbst, die Expertise nicht da, dass man nun abwägt, was ist in den einzelnen Politikbereichen dieses Landes zu investieren und wo kommt das Geld her. Das können Sie doch nicht erwarten.
Aber ich hatte noch drei andere Namen genannt, zur kleinen Entschuldigung, die keine Militärs waren, sondern Politiker. Von denen kann man sie erwarten, oder?
Ja gut, von einem Fachpolitiker oder einer Fachpolitikerin im Verteidigungsausschuss weiß ich nicht, ob man das erwarten kann. Will ich auch gar nicht kommentieren.
Okay. Herr Bühler, wir sind fast am Ende. Ich habe nur eine ganz kleine Frage. Schlussfrage in diesem Podcast heute. Sie geben ja auch längere Interviews, also uns natürlich schon seit 239 Folgen. Große Dankbarkeit dafür. Aber auch manchmal einer Zeitung. Ganz selten, aber manchmal passiert es halt, wie jetzt mit dem Interview für die Neue Zürcher Zeitung. Das ist, ich glaube, gestern erschienen. Wir können es ja in den Shownotes mal verlinken, weil ich habe vorher noch mal geschaut, das ist nicht hinter einer Bezahlschranke. Die Frage, die ich habe, gleich in Antwort Nummer 2, Herr Bühler, da sagen Sie in diesem Gespräch, die russische Armee ist an der Front nicht zu schlagen. Ui, dachte ich mir, Mensch, das hat er im Podcast so noch nie gesagt. Warum eigentlich nicht?
Also ein längeres Interview, wie Sie ja richtigerweise sagen, auf einen Satz zu reduzieren, das ist nicht so mein Ding. Aber gut, ich habe vielleicht nicht diese Wortwahl genutzt, aber ich sage es mit anderen Worten vom Beginn an in diesem Podcast. Was habe ich denn gesagt in der NZZ? Die russische Armee ist an der Front nicht zu schlagen. Sie zermürbt die Ukrainer durch ihre pausenlosen Angriffe ohne Rücksicht auf eigene Verluste und hinterlässt einen Streifen der Zerstörung in Städten und Dörfern. Dadurch soll der ukrainische Durchhaltewillen gebrochen werden. Gleichzeitig ist der russische Ansatz, auch den Westen mürbe zu machen und zu spalten. Die operative Idee der Ukrainer, der russischen Armee in der Ukraine, die Grundlagen für ihren Kampf in der Ukraine zu nehmen, ist richtig. Durch Angriffe auf Logistik, auf Führungsstellen, Versorgungslinien, Flugplätze, Raketenabschussbasen. Und diese befinden sich eben bis zu 200, 300 Kilometer hinter der Front und möglicherweise auch hinter der Grenze. Und deshalb muss dieser Ansatz unterstützt werden, wenn man will, dass die Ukraine ihren Abwehrkampf am Ende erfolgreich führen kann. Also sehen Sie, jetzt konnte ich Ihnen jetzt nicht ersparen, dieses Zitat. Und dann sieht er schon wieder ganz anders aus, als das, so wie Sie es gerade zitiert haben. Ich hätte gesagt, die russische Armee ist an der Front nicht zu schlagen. Diese Frontfixiertheit in der Diskussion, auch in der öffentlichen Diskussion, die muss man aufgeben. Man muss das Ganze sehen. Und das versuche ich hier mit reinzubringen. Natürlich wünscht man sich auch, dass die Ukraine an der Front Erfolg haben, ganz unbestritten.
Ja. Es war eine Schlussfrage und Sie haben ja gleich noch ganz am Anfang gelacht, also haben wir uns doch verstanden zu diesem Thema. Herr Bühler, absolut. Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse, für die weiterhin vielen Mails mit Anregungen, Erlebnissen, Fragen, Lob und Kritik. Wenn Sie auch der da loswerden möchten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, nächste Woche muss ich wegen anderer Verpflichtungen mal aussetzen. Dann ist an meiner Stelle hier wieder Christian Erl. Das wird wieder am Mittwoch sein. Gutes Gelingen dann und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.